Das ungezähmte Tenniswunder, erzählt von Hall in Cadenza, eine 11,5-minütige digitale Unterhaltungspatrone, Regie, Aufnahme, Schnitt und, laut Eingangsformular, Buch von Mario in Cadenza. Beim Wettbewerb Neue Augen, Neue Stimmen der jungen Filmemacher im April des Jahres des Jiu-Jitsu 2007 mimetische Auflösung, Patronensicht, Hauptplatine, leicht zu installieren, Upgrades für Internatron, Interlace, TP-Systeme für Heim, Büro oder unterwegs mit einer lobenden Erwähnung im neu-neuenglischen Regionaljahrbuch von Interlace Tele Entertainment ausgezeichnet, fast genau 3 Jahre nachdem Dr. James O. in Cadenza entschlief. Hier sieht man, wie man ein großes rotes Zelt von Hemd anzieht, auf dessen Brust in Grau ETA prangt. Man legt sorgfältig den Tiefschutz an und zupft die Gummis so zurecht, dass sie nicht in die Pobacken kneifen und Wülste bilden, die alle Welt sehen kann, sobald man die Shorts durchgeschlitzt hat.
Hier sieht man, wie man dem verstauchten Knöchel einen fleischfarbenen Druckverband so fest anlegt, dass sich das linke Bein wie ein Holzklotz anfühlt. Hier sieht man, wie man später siegt. Das hier ist ein Ballhopper aus gelbem Drahtgeflecht voll schmutzig-grüner, alter, toter Bälle. Damit geht man auf die East Courts, wenn die Morgendämmerung noch kreidig und sonst niemand auf ist, bis auf die Morgentauben, die bei Sonnenaufgang die Kiefern heimsuchen und die Luft so taugetränkt, dass man den eigenen Sommeratem sehen kann. Man schlägt Aufschläge ins Nichts. Man legt auf der anderen Seite am Fuß des Zauns einen Haufen Bälle bereit, während sich über dem Hafen die Sonne hochhieft, einem leicht der Schweiß ausbricht und die Aufschläge zu kabummen anfangen. Man stellt das Denken ein, lässt es fließen und macht kabumm. Kabumm. Das Schmettern des Balls an den gegenüberliegenden Zaun. Man schlägt rund 1000 Aufschläge ins Nichts, während er selbst mit seinem Flachmann dasitzt und Ratschläge erteilt. Vom jahrzehntelangen Hosentragen sind Altmännerbeine weiß und haarlos. Das ist der Schlüsselbund einen Schritt vor einem auf dem Court, während man tote Bälle ins Nichts schlägt. Nach jedem Aufschlag muss man fast vornüber auf den Court fallen, sich in einer fließenden Bewegung bücken und mit der linken Hand nach dem Schlüsselbund greifen. So trainiert man, nach dem Aufschlag in den Court hinein durchzuschwingen. Auch Jahre nach dem Tod des Mannes kann man seinen Schlüsselbund ausschließlich auf dem Boden ablegen. So hält man den Stock. Man prägt sich ein, den Schläger einen Stock zu nennen, macht hier jeder. Das hat Tradition, der Stock. Wenn etwas derart zu einem eigenen Körperteil wird, hat es einen Spitznamen verdient. Aufgepasst, man bekommt genau einmal gezeigt, wie man ihn hält. So hält man ihn, so und nicht anders. Das ganze Schwulstgemeißel von wegen nahöstlichem Slice-Rückhandgriff kann man vergessen. Man sagt Hallo, fertig. Gibt dem Kalbsledergriff des Stocks die Hand. So hält man ihn. Der Stock ist ein Freund. Man wird sich sehr nahe kommen. Seinen Freund hält man immer gut fest. Ein fester Griff ist für die Beherrschung so unentbehrlich wie für die Kraft. Hier sieht man, wie man in der Stockhand immer einen Tennisball dabei hat und ihn
eigentlich immer zu knetet. Im Unterricht, am Telefon, im Labor, vor dem TP, unter der Dusche einen nassen. Idealiter knetet man außer bei den Mahlzeiten immer zu einen Ball. Anschaulich wird es im Speisesaal der Academy, wo neben jedem Teller ein Tennisball liegt. Monat für Monat und Jahr für Jahr knetet man rhythmisch den Tennisball, bis man ihn nicht mehr spürt als das blutpumpende Herz und der rechte Unterarm dreimal so dick ist wie der linke und quer über den Court wie der Arm eines Gorillas oder Stauers aussieht, der an einem Kinderkörper klebt. Hier sieht man, wie man noch vor dem Morgentraining der Academy zusätzlich für sich allein trainiert, vor dem Frühstück, so dass man nach dem tausendsten Ball, den man knapp vorbeigeschlagen hat, an der kolossalen Flügelspannweite und den grässlichen Waden seiner selbst, der einen allein mit seinem Lächeln dazu bringt, zu absoluter Höchstform aufzulaufen, den toten Punkt wieder einmal überwunden hat und kotzen muss, aber nichts im Magen hat, sodass die Krämpfe schnell nachlassen, eine Brise aus Osten einen kühlt und man sich sauber fühlt und atmen kann. Hier sieht man, wie man rot-graue ETA-Trainingssachen anzieht und den wöchentlichen 40 Kilometer Kaderlauf die städtische Commonwealth Avenue hinab und hinauf absolviert, obwohl man sich lieber die eigenen Haare abfackeln würde, als im Rudel drauf loszujoggen. Joggen ist schmerzhaft und sinnlos, aber man hat nicht mitzureden. Der eigene Bruder darf im Beiwagen mitfahren, während ein seniler Deutscher einem Luftgewehrschrot auf die Beine bläst und beide lachen und schneller kreischen. Enfield liegt genau östlich der bei Marathonläufern berüchtigten Heartbreak Hills, die die Commonwealth hoch gleich hinter dem Stausee in Newton liegt. In einem verschwitzten Rudel durch die Stadt zu joggen ist öde. Er selbst bückt sich, legt einem einen langen, blassen Arm um die Schultern und erzählt, sein Vater habe gesagt, Talent sei eine zweischneidige Gabe und berge seine eigene Erwartung. Es sei von Anfang an da und man werde ihm gerecht oder verliere es. Man sucht sich einen Vater, dessen Vater es verlor. Man sucht sich einen Vater, der den in ihn gesetzten Erwartungen gerecht wurde und dann immer neue Dinge fand, denen er gerecht wurde, der alle in ihn gesetzten Erwartungen übertraf und nicht nur verdammt viel glücklicher oder kuscheliger eingemummelt wurde als sein Kaputtnick-Vater.
Und der einen, was Talent angeht, in einer von ständigem Wandel heimgesuchten Ungezähmtheit zurücklässt. Hier sieht man, wie man dank Training und Spiel verlernt, an all das zu denken, bis alles per Autopilot funktioniert und das unbewusste Üben des Talents zum Mittel wird, sich selbst zu entkommen, ein langer Wachtraum reinen Spiels. Die Ironie ist, dass man dadurch sehr gut wird und als Talent gilt, in das ungeheure Erwartungen gesetzt werden, denen man gerecht werden muss. Hier sieht man, wie man damit klarkommt, ein ungezähmtes Tenniswunder zu sein. Hier sieht man, wie man damit umgeht, bei Turnieren gesetzt zu sein, was bedeutet, dass alte, dickarmige Männer in Setzlistenkomitees öffentlich ihre Erwartungen kundtun, dass man eine bestimmte Runde erreicht. Wenn man mindestens diese Runde erreicht, ist man im Turnierjargon seiner Setzung gerecht geworden. Wenn man sich diese Wendung regelmäßig vorsagt, vielleicht im selben Rhythmus, mit dem man einen Ball knetet, kann man sie auf eine bloße Phonemfolge reduzieren. Nicht als formanten und frikative in daktylisch-trochäischem Mischmetrum die Nada bedeuten. Hier sieht man, wie man in den ersten Turnierrunden ungesetzte, blauäugige Gegner aus Iowa oder Rhode Island besiegt, ohne groß Energie zu verschwenden, aber auch ohne herablassend zu wirken. Hier sieht man, wie man in den ersten Turnierrunden Sportsgeist bewahrt, wenn es keinen Schiedsrichter gibt. Wenn ein Ball auf deiner Seite aufkommt und unentscheidbar knapp im Aus landet, sag, dass er drin ist. Hier sieht man, wie man gegen krumme Touren gefeit bleibt, wie man die Blende der eigenen Aufmerksamkeit klein hält. Hier sieht man, wie man durch einen beim Aus möglicherweise mogelnden Gegner lernt, dass Rache süß ist, dass sich ein unfairer Spieler seine Strafe immer selbst zufügt. Man versucht zu lernen, dass mangelnde Fairness eine Lehre sein kann. Hier sieht man, wie man sich genau einmal mit Lemon Pledge einsprayt, dem ultimativen Sonnenschutz, dann ins Freie geht und spitz kriegt, dass Lemon Pledge plus Schweiß der Duftnote Eau de Skunk entspricht. Hier sieht man, wie man nicht sedierende Muskelrelaxantien
gegen die Rückenverspannungen nimmt, die von Tausenden von Aufschlägen ins Nichts herrühren. Hier sieht man, wie man im Bett weint und sich an die Zeit zu erinnern versucht, in der der verstauchte, blau verfärbte Knöchel noch nicht jede Minute wehtat. Das ist der Whirlpool, ein Freund. Hier sieht man, wie man an den Tagen, wo er selbst fort ist, um seinem, wie es sich erweisen wird, letzten Talent gerecht zu werden, in der Morgendämmerung die elektrische Ballwurfmaschine in Gang setzt. Hier sieht man, wie man eine Krawatte bindet. Hier sieht man, wie man die kleinen Vernissagen der ersten Kunstfilme des Vaters übersteht, rücksichtslos eingenebelt vom Rauch ausländischer Zigaretten und dermaßen großkotziger Konversation, dass man es buchstäblich nicht glauben kann und sicher ist, sich verhört zu haben. Man tut so, als sei man fasziniert von den gezackten Winkeln und Mehrfachbelichtungen, ohne so zu tun, als hätte man auch nur den blassesten Schimmer, wovon die Rede ist. Man ahmt einfach die Miene seines Bruders nach. Hier sieht man, wie man schwitzt. Hier sieht man, wie man Lateral Alice Moore einen Pokal reicht, den sie im Foyer der ETA in die Vitrine zwischen die Schildchen unter den ausgeklügelt ausgerichteten Strahlern stellt. Mangelnde Fairness kann ein strenger, aber unbezahlbarer Lehrer sein. Hier sieht man, wie man sich Kohlenhydrate anfrisst, um an einem Junitag in Florida für 4 Einzel- und 2 Doppelmatches gerüstet zu sein. Man lernt lieber, trotz ständigem Sonnenbrand schlafen zu können. Man stellt sich auf allerlei böse Träume ein. Die liegen in der Natur der Sache. Man versucht, sie anzunehmen, sie sich eine Lehre sein zu lassen. Man hat eine Taschenlampe am Bett liegen. Sie hilft gegen die Träume. Man schließt lieber keine extramoralen Freundschaften, weist Avancen von außerhalb des Tenniszirkus zurück, lehnt Verabredungen ab.
Wenn man sklavisch die kranken gymnastischen Übungen macht, die sie einem auferlegt haben, egal wie albern und öde sie sind, heilt der Knöchel schneller. Diese Dehnübung beugt Leistenzerrungen vor. Knien und Ellbogen sollte man alle erdenkliche Sorgfalt angedeihen lassen. Man wird lange Zeit auf sie angewiesen sein. Hier sieht man, wie man eine extramorale Verabredung so ablehnt, dass man nie wieder gefragt wird. Man sagt etwas in der Richtung von tut mir schrecklich leid, ich kann nicht mitkommen und mir 8,5 anschauen, der am Freitag mal wieder auf einem wandhohen Cambridge Celluloid Festival Bildschirm gezeigt wird, Kimberly oder Daphne. Denn schau mal, wenn ich 2 Stunden lang Seil springe und dann rückwärts durch Newton jogge, bis ich kotzen muss, erlauben sie mir, Matchpatronen zu sehen. Und danach liest mir meine Mutter bis zur Nachtruhe um 22:00 aus dem OED vor und so weiter. Dann kann man sicher sein, dass ich Daphne, Kimberly, Jennifer mit ihrem Interesse an Adoleszenten, Tanz- und Paarungsritualen künftig anderorts umsehen wird. Man muss auf der Hut sein. Die Straße wird breiter und viele Umwege sind verlockend. Man muss notorisch konzentriert und wachsam sein. Ungezähmtes Talent ist eine Reihe von eigenen Erwartungen und kann einen jederzeit und auf jedem beliebigen Umweg des sogenannten normalen amerikanischen Lebens verlassen. Also muss man auf der Hut sein. Hier sieht man, wie man schneller wird. Hier sieht man, wie man den normalen Wachstumsschub in der Pubertät durchmacht. Wenn jedes einzelne Körperteil wie bei einem Migräneanfall wehtut, weil bestimmte Muskelgruppen so lange bearbeitet wurden, bis sie dick und intensiv waren. Dem plötzlichen Knochenwachstum, das sie dehnen will, Widerstand leisten und die ganze Zeit wehtun. Es gibt Medikamente. In der Pubertät gibt es einen Trick, um weder Spacko noch Sportskanone zu sein. Man ist niemand. Das ist leichter, als man glaubt. Hier sieht man, wie man die monatlichen Ranglisten von ETA, USTA und ONANTA studiert. Genauso wie er selbst wissenschaftliche Rezensionen seiner mehrfach belichteten Melodramen studierte. Man lernt Interesse und Desinteresse. Die Ranglisten sollen einem bei der Einschätzung helfen, wo man steht, nicht wer man ist.
Man prägt sich seinen monatlichen Rang ein und vergisst ihn dann. Und zwar so: Man verrät niemals jemandem, wo man steht. So verliert man auch die Angst vor dem Schlafen oder den Träumen. Man verrät niemals jemandem, wo man steht. Man lernt lieber die Pragmatik der Versprachlichung von Angst. Wörter, die scheinbar etwas versprachlichen, beschwören manchmal etwas. Das kann heikel werden. Hier sieht man, wie man an Gratisstöcke, Gratisseiten, Gratis-Trikots und Ausrüstung von Dunlop Inc. herankommt, wofür die einen ihr unverwechselbares Logo auf die Stockseiten sprühen und auf die Schulter und die linke Shorttasche nähen dürfen und wie man eine Dunlop-Tennistasche benutzt und zu einem wandelnden, hechtenden und schwitzenden Werbeträger für Dunlop Inc. wird. In den Genuss von all dem kommt man, solange man seiner Setzung gerecht wird und seinen Rang behauptet. Der Vertreter von Dunlop Inc., Abteilung Neuenglischer Regionalsport, redet einen als unser grauer Schwan an. Er trägt Designerhosen, ist drakonisch parfümiert und will einen ungefähr 2-mal im Jahr an die Wäsche. Und dann muss man ihm einen Klaps geben, als würde man eine Mücke erschlagen. Man muss das Spiel studieren. Wie die meisten Sportklischees ist dies tiefgründig. Man kann geformt werden und man kann gebrochen werden. Viel Spielraum gibt es da nicht. Man muss lernen, sich trainieren lassen. Von allen lernen, besonders von den Versagern. Das ist schwer. Ebenbürtige Scheitern verpuffen oder stürzen ab, brennen durch, verschwinden aus den monatlichen Ranglisten, scheiden aus dem Tenniszirkus aus. Ebenbürtige an der ETA warten darauf, dass De Lind leise an ihre Tür klopft und mit ihnen reden möchte. Gegner. All dies dient der Bewusstseinsbildung. Der Aussichtsreichtum eines Studenten des Spiels bemisst sich auch nach der Fähigkeit, aufmerksam sein zu können, ohne durchzubrennen. Netze und Zäune können Spiegel sein. Und die Gegner zwischen den Netzen und Zäunen sind ebenfalls Spiegel. Deshalb ist die ganze Sache so unheimlich. Deshalb sind alle Gegner unheimlich. Und schwache Gegner ganz besonders. Man muss sich in seinen Gegnern wiedererkennen. Sie lehren Einsicht in das Spiel. Hinnahme der Tatsache, dass es beim Spiel um Angstbewältigung geht. Dass es darum geht, sich von etwas zu trennen, das hoffentlich nie wiederkehrt.
Man hat einen Körper. Sie wollen, dass man das weiß. Man hat ihn immer dabei. In dieser Angelegenheit gibt es keinen Rat. Man ist auf sich gestellt. Was mich angeht, gehe ich nicht davon aus, es je wirklich zu wissen. Aber in der Zwischenzeit, falls es eine Zwischenzeit ist, gibt es Motrin für die Gelenke, Noxzema für den Sonnenbrand, Lemon Pledge, wenn einem Übelkeit lieber ist als Sonnenbrand, Contracol für den Rücken, Benzoin für die Hände, Bittersalz und Entzündungshemmer für die Knöchel und Dinge außerhalb des Lehrplans für die eigenen Leute, die sicher gehen wollen, dass einem nichts fehlt, was sie haben.